Hola, Lasse, bienvenidos alle zusammen. Ich grüße euch, ich grüße dich aus Mexiko. Ich bin hier in Puerto Escondido. Und Lasse, jetzt ist nur noch eine, die wichtigste Frage zu stellen. Wie geht es dir, wie geht es euch in der alten Welt da drüben?
Na, mir geht's gut, uns geht's gut hier. Wir haben ja nichts groß zu befürchten. Wir jammern ja, wenn dann hier in Deutschland, das ist man ja als Deutscher gewohnt, man jammert ja hier immer auf sehr, sehr hohem Niveau. Es geht einem immer extrem schlecht in Deutschland, aber wenn man dann in andere Teile der Welt guckt, vor allen Dingen natürlich aktuell nach Osten, in die Ukraine, ich glaube, da können wir uns hier sehr, sehr glücklich schätzen, dass es uns so gut geht. Ja, aber Jonas, die Frage ist natürlich berechtigt. Die Woche war und ist nach wie vor turbulent. Und ich würde mal sagen, angesichts auch der Folge, die wir vor 2 Wochen aufgenommen haben, Folge 104, können wir eigentlich diese Folge mit einem, erstmal oder mit einem guten Schuss Selbstkritik beginnen, denn die Einschätzung der Lage war ja auch von uns vollkommen fehl am Platz, beziehungsweise vollkommen falsch. Das muss man an der Stelle einfach mal ganz klar sagen.
Ja, wir haben ja insofern falsch eingeschätzt, als dass wir gesagt hatten in Folge 104, dass wir, wenn überhaupt, den russischen Einmarsch oder den Einmarsch des russischen Militärs nur in diesem Donbass-Bereich sehen, also eine Landverbindung, dass eine Landverbindung hergestellt würde, was auch die Eroberung der Stadt Mariupol einschließen würde. Das hatten wir als durchaus wahrscheinliches Szenario genannt. Was wir als unwahrscheinliches Szenario genannt hatten, war den Einmarsch in alle Separatistengebiete. Und was wir nahezu ausgeschlossen hatten in Folge 104, und das war die üble Fehleinschätzung von uns, war nämlich der Einmarsch des russischen Militärs in die gesamte Ukraine und der ja aktuell bestehende Angriff oder laufende Angriff auch auf die Hauptstadt Kiew. Also das war eine völlige Fehleinschätzung der Lage. Das schmerzt. Und das schmerzt, also ich meine, gut, unsere Fehleinschätzung hat jetzt nichts direkt mit dem Leid der ukrainischen Bevölkerung zu tun, was absolut katastrophal ist, was da passiert. Aber es zieht sich so ein bisschen durch, ne? Auch im Grunde der ganze sogenannte Westen. Also viele haben auch dort dieses Szenario entweder nicht sehen wollen oder auch als mit Abstand am unwahrscheinlichsten abgetan. Und da muss man ja eigentlich mal sagen, obwohl die Amerikaner ja ganz konkret gesagt hatten, dass ein Einmarsch eigentlich unmittelbar bevorsteht. Das Problem, jetzt meine These, was ich sehe, was bei Geheimdienstinformationen der US-Amerikaner mitschwingt, da hat es in der Vergangenheit leider so oft, ja, bewusste oder unbewusste, aber Falschinformationen gegeben. Vielleicht auch das Trauma damals, sicherlich auch das westliche Trauma, dass man den US-Amerikanern geglaubt hat, 2003 Invasion im Irak, dass Saddam Hussein eben Weapons of Mass Destruction hatte, was ja auch angeblich, ne, das war ja die berühmte Rede und die Präsentation von wie hieß er damals, der General?
Paul.
Von Paul. Und dass das ja ein Riesenschmu war. Und dann gab es dann in der Vergangenheit nochmal Fälle und hier, wer einmal lügt und so, bla, will ich nicht darauf schieben, aber das war vielleicht auch ein Grund, weshalb da der Westen auch diese Geheimdienstinformationen der Amerikaner, die ja doch dann wirklich auch vom Datum her ja letztlich nur um eine Woche falsch lagen, ne? Und dass man das den Amis dann irgendwie nicht so richtig geglaubt hat.
Genau, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung hier für euch zur Folge. Also wir wollen jetzt erstmal definitiv so ein bisschen über die aktuelle Lage sprechen. Wie gesagt, aus Laienperspektive, die wir ja sind, habt ihr ja letztlich vor 2 Folgen schon gekriegt. Der geschichtliche Rückblick war, glaube ich, schon ganz gut, oder den haben wir ganz gut hingekriegt. War wahrscheinlich hoffentlich auch interessant für euch da in Sachen Krim und Khrushchev und so weiter. Aber eben die Aussicht, da können weder wir noch wahrscheinlich viele Expertinnen und Experten genauso sehen, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Das weiß wahrscheinlich nur Putin. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen so ein bisschen diskutieren über die aktuelle Lage und dann natürlich auch im zweiten Teil des Podcasts vielleicht ein bisschen auf die Auswirkungen auf die Börsen eingehen, auch noch auf einige Fragen aus der Community eingehen, in Sachen Rohstoff zum Beispiel, ob man da jetzt noch investieren sollte oder nicht. Und das ist so ein bisschen der Ausblick für die Folge. Jonas, ich gebe dir vollkommen recht mit Irak 2003, auch ich habe letztendlich den Amerikanern jetzt hier diese Ankündigung des Einmarsches der Russen in der Ukraine deshalb nicht so ganz für voll genommen oder nicht ganz geglaubt. Das große Szenario quasi, dass Putin jetzt nur mit dem Ziel des Regierungswechsels in Kiew die gesamte Ukraine einnehmen möchte und vielleicht ja auch dauerhaft besetzen möchte, auch wenn ich nach wie vor denke und glaube, dass das ja, dass es eigentlich eine sehr komische Entscheidung wäre, weil das einfach so ein großes Land wie die Ukraine dauerhaft zu besetzen mit einer gegen sich gerichteten Bevölkerung, zumindest in der Mehrheit. Also es wird sicherlich auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer geben, die vielleicht sich immer noch Richtung Russland orientieren möchten und das vielleicht sogar gutheißen. Das mag sicherlich sein, aber ich glaube, der Großteil, die große Mehrheit der Ukrainer ist, glaube ich, schon eher mittlerweile zumindest Richtung Westen orientiert. Und das wird jetzt zumindest durch diesen Angriff der Russen, glaube ich, eher noch verstärkt, diese antirussische Haltung als geschwächt. Von daher also ein Land wie die Ukraine dauerhaft zu besetzen, ja, da habe ich schon meine Zweifel dran, ob das irgendwie gelingt. Nichtsdestotrotz glaube ich jetzt auch nicht, dass ein jahrelanger Guerillakrieg droht. Das wird jetzt von vielen Leuten jetzt irgendwie das Afghanistan-Szenario an die Wand gemalt. Das
ist Quatsch, allein topografisch nicht möglich, ne?
Ja.
Im Vergleich hinkt topografisch allein.
Total, genau, darauf will ich hinaus. Also Afghanistan oder einen jahrelangen Bürgerkrieg wird es 100% nicht geben. Da würde ich mich jetzt wirklich mal festlegen. Ich glaube eher dass die russische Übermacht so groß ist, dass wir jetzt in Kürze, innerhalb von wenigen Tagen, vielleicht wenigen Wochen, eine Einnahme der Ukraine sehen werden und sicherlich auch einen Regierungswechsel. Was danach kommt, das wird dann eben spannend zu sehen sein, wie die Russen das dann irgendwie managen möchten. Wie gesagt, so ein Wechsel an der Spitze und eine Einnahme von einem Land ist ja meistens vergleichsweise einfach, in Anführungsstrichen. Das hat man ja auch bei den Amerikanern im Irak gesehen. Danach wird es dann eigentlich interessant, wie man so ein Land dann wirklich dauerhaft verwaltet, vor allen Dingen eben, wenn die Bevölkerung da gar nicht mitmachen möchte. Aber dein Punkt nochmal vom Anfang, dass man den Amerikanern nicht vertraut, das ist in zweierlei Hinsicht, glaube ich, problematisch gewesen. Einerseits, dass viele von uns, wir auch, das eben nicht für bare Münze gehalten haben und nicht daran geglaubt haben. Das ist im Nachhinein natürlich naiv gewesen, vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wie die Russen sich akribisch vorbereitet haben, seit Jahren schon. Nicht nur militärisch mit dem Aufmarsch, aber auch mit Georgien 2008, mit der Krim und dem Donbass 2014. Da wurden immer wieder getestet, eigentlich wie der Westen reagiert. Und er hat eben nicht reagiert oder sehr schwach reagiert. Und das hat Putin dann eigentlich dazu mehr oder weniger eingeladen, das jetzt auch durchzuziehen. Und dann kommt aber natürlich hinzu, dass diese vergangenen Feldzüge der Amerikaner vor allen Dingen ja auch, oder auch der NATO in Jugoslawien zum Beispiel und vor allen Dingen aber im Irak 2003, dass das nun eigentlich auch von den Russen selbst als Blaupause oder als Rechtfertigung herangezogen wird. Schaut mal her, ihr im Westen spielt euch jetzt auf, dass wir die bösen Russen sind, aber ihr habt doch genau den gleichen Kram gemacht. Und auch wenn das jetzt nicht vergleichbar ist, wahrscheinlich, schwingt natürlich immer auch mit, dass die Russen damit nicht ganz Unrecht haben. Ne? Also auch der Irakkrieg war völkerrechtswidrig, ohne jegliche Grundlage, war eine Invasion, war ein Angriffskrieg. Auch bei Jugoslawien war es ein bisschen anders vielleicht noch gelegen, weil es da ja zumindest ja, darum ging, diesen Krieg mit dem Kosovo, diesen Bürgerkrieg irgendwie zu beenden, was ja auch gelungen ist. Aber auch da war es eben ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates, also auch ein völkerrechtswidriger Krieg eigentlich, den die NATO da geführt hat. Von daher ist es nicht von der Hand zu weisen. Und all diese Fehler, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten von beiden Seiten sicherlich, aber vor allen Dingen auch vom Westen gemacht wurden, die fallen uns jetzt doppelt und dreifach eigentlich auf die Füße. Und ja, wir stehen jetzt eigentlich vor dem kompletten Scherbenhaufen unserer Außen- und Sicherheitspolitik. Und Jonas, wir können ja vor allen Dingen gleich nochmal besprechen, ich meine, das Bild, das die Europäer vor allen Dingen und Deutschland im Speziellen ja abgeben, was Außen- und Sicherheitspolitik anbelangt und vor allen Dingen auch was das Militär anbelangt, was diesen desolaten Zustand der Bundeswehr anbelangt, ist ja echt, seit Jahren nichts Neues jetzt, aber also das fällt einem jetzt natürlich erst recht massiv auf. Ne? Also wenn die Russen wirklich ernst machen würden, was hätten wir denen militärisch entgegenzusetzen? Nicht viel.
Ja, genau. Ich glaube, dass jetzt endgültig bei allen, auch bei uns, aber bei allen europäischen PolitikerInnen der Groschen gefallen ist, dass mit Russland eben nicht zu spaßen ist und dass man Russland sicherlich oder die Putin-Administration sicherlich zu naiv und vorsichtig behandelt hat. Und mit Blick auf den Verteidigungsetat, genau, die US-Amerikaner haben ja, auch unter Trump, muss man sagen, immer wieder massiv den Finger in die Wunde gelegt und gefordert, dass gerade Deutschland mehr Budget, mehr Anteile vom Bundeshaushalt dem Verteidigungshaushalt zuallokieren muss. Und dass es in der großen Koalition ja immer unterlassen worden.
Wobei, kurz eingehakt,
ja.
Das Geld ist, glaube ich, gar nicht, also ist auch ein Problem. Die Bundeswehr ist definitiv unterfinanziert, aber wenn man sich jetzt den Verteidigungshaushalt in den letzten 20 Jahren anguckt, ist ein stetiger Zuwachs eigentlich zu erkennen und sogar auch im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, was ja auch parallel weiter wächst, auch da ist ja ein Zuwachs zu erkennen. Mittlerweile, glaube ich, 1,4, 1,5%. Das NATO-Ziel ist 2%
des Bruttoinlandsproduktes. Ja, genau, die Amerikaner wollten die 2% haben. Du hast recht, Lasse. Also ich glaube genau, dass das einfach ist, die Bedrohungssituation wurde strategisch die letzten, ja, wie sagen wir das letzte Jahrzehnt oder die letzten 15 Jahre komplett anders eingeschätzt. Man hat ja gesagt, man müsste die Bundeswehr umbauen. Es muss weg von einer Verteidigungsarmee, sozusagen basierend auf Panzern und Haubitzen und so weiter, sondern eher eben in so eine eher die Gelder dahin allokieren, dass man so eine schnelle Eingreiftruppe hat, ne? Irgendwie so immer so irgendwie so 30, 35.000 Frauen und Männer, SoldatInnen, die schnell eingreifen können. Also spielst du darauf ab, Lasse?
Ja, genau. Und das war, glaube ich, generell, ich meine, die Bundeswehr ist das spezielle Problem und allgemein aber würde ich sagen, dass die NATO generell im Ganzen halt einfach seit 1990, seit dem Ende des Eisernen Vorhanges, keine Strategie mehr hat, kein Ziel mehr hat und natürlich auch keinen Gegner mehr hat. Und dass die letzten 20, beziehungsweise sind eigentlich 30 Jahre, so gesehen wirklich verlorene Zeit waren und dass man jetzt aus diesen ganzen Fehlentscheidungen, die in dieser Zeit getroffen wurden, dass man jetzt wirklich aufwachen muss und sich wieder zusammenraffen muss und letztendlich eine neue Ausrichtung braucht, nämlich eigentlich letztendlich eine Ausrichtung, wie wir sie damals hatten und wofür die NATO ja eigentlich auch gegründet wurde, nämlich ein defensives Verteidigungsbündnis, was auf Landesverteidigung oder auf die Verteidigung der Bündnispartner eben ausgerichtet ist, ne? Und eben nicht auf irgendwelche Einsätze in Afghanistan, in Mali oder irgendwo in Fernost oder sonst wo, wo fernab des Bündnisgebietes irgendwelche Bürgerkriege vielleicht geschlichtet werden sollen. All das ist in meinen Augen eben absolut nie die Aufgabe der NATO gewesen und in Zukunft eben noch viel weniger, weil das einfach auch nicht erfolgsversprechend ist. Ne? Und wenn man vor allen Dingen dann den ursprünglichen Gedanken oder das ursprüngliche Ziel, den Sinn und Zweck aus den Augen verliert, so wie wir es jetzt ja sehen, dann kriegt man halt früher oder später die Quittung. Und ich hoffe mal jetzt einfach, dass man jetzt zumindest das als allerletzten Warnschuss erkennt und dementsprechend mal umsteuert.
Ja, festzuhalten ist auf jeden Fall, dass wir dankbar sein können, dass hier in Europa bei uns immer noch US-Streitkräfte stationiert sind. Da hat es ja auch immer wieder Diskussionen in der Vergangenheit gegeben, dass das doch überholt sei. Also ich glaube, wir können alle froh sein, dass wir in diesen Tagen, in diesen Wochen diese US-Streitkräfte hier stationiert haben in diversen europäischen Ländern, Mitgliedsländern der NATO. Und worüber wir auch froh sein können, ist, dass wir auch in Deutschland Teil des nuklearen Abschreckungssystems der US-Armee sind. Und ich denke, darüber können und müssen wir auch froh sein und auch irgendwie dankbar sein. Das ist das Einzige, das muss uns jetzt klar sein. Vielleicht sind auch gerade wir, Lasse, unsere Generation oder noch jüngere Menschen, vielleicht ein bisschen weit weg von, weil wir diese Bedrohungssituation so akut nie hatten. Und sollte jetzt das, was mit der Ukraine passiert ist, definitiv ein Weckruf sein. Und einerseits müssen wir die militärische Zusammenarbeit mit den US-Amerikanern weiter aufrechterhalten, möglicherweise sogar intensivieren. Und zweitens müssen wir mit europäischen Mitteln, muss meiner Meinung nach in der Europäischen Union Übereinkunft getroffen werden, dass wir möglicherweise am Beispiel der Force de Frappe der Franzosen, also dem militärischen nuklear-militärischen Arm der französischen Armee, dass der entweder ausgeweitet und ausgebaut wird mit europäischen Mitteln oder dass man eben so eine Art europäisches nukleares Abschreckungssystem entwickelt. Aber zeitgleich brauchen wir weiterhin die US-Amerikaner. Ne? Wenn man sich nämlich die Kräfteverhältnisse anschaut, mit Russland offiziell zumindest über 6.000 militärisch einsetzbare Atomsprengköpfe. Die US-Amerikaner sicherlich insgesamt ein moderneres System, haben ungefähr 5.500 einsetzbereite militärische Atomsprengköpfe. Und Frankreich 290 und Großbritannien, glaube ich, 350. Und da sehen wir auch schon die Kräfteverhältnisse. Das sieht nicht so gut aus für Europa. Deswegen brauchen wir weiterhin auf absehbare Zeit die US-Amerikaner. Ich bin fest von überzeugt.
Ja, aber nicht nur in Sachen Atomabschreckung, sondern oder nukleare Abschreckung, sondern natürlich auch, was die konventionellen Streitkräfte anbelangt, ne? Weil letztendlich Russland ist militärisch zwar eine Macht und wird das auch auf lange Sicht noch weiter bleiben, zeigt sich jetzt ja auch gerade. Dementsprechend muss Europa da irgendwie militärisch wieder einigermaßen auf Augenhöhe kommen und unabhängiger werden von den Amerikanern. Aber vor allen Dingen letztendlich auf lange Sicht ist, denke ich mal, eben der große Kontrahent und auch Systemkontrahent ist nun mal China. Das kristallisiert sich, glaube ich, auch mehr und mehr raus. Und ich glaube, das Problem ist, dass der Westen und vor allen Dingen auch Deutschland hier wieder damit mindestens genauso einer großen Naivität herangeht wie gegen Russland. Also wir denken immer noch, dieses Wandel durch Handel-Konzept, was die SPD sich da primär mal ausgedacht hat, funktioniert. Das heißt, wir müssen nur mit den Leuten genug Handel treiben und irgendwann werden die genauso demokratisch und vertreten die gleichen Werte wie wir. Das ist halt einfach Bullshit, ne? Das hat sich absolut nicht bewahrheitet, ist 100% gescheitert. Und im Gegenteil, letztendlich, es wird eher so sein, dass die Chinesen mit ihrem Einfluss eher uns und auch andere Länder mehr und mehr prägen werden und vielleicht auch so prägen werden, wie wir es eben nicht haben möchten. Und dementsprechend muss man sich darauf einstellen, leider, dass diese Zeit der Friedensdividende auf jeden Fall ein für alle Mal vorbei ist. Wir haben jetzt ja gerade in Deutschland hier wirklich 30 gute Jahre gehabt, wo wir ja mehr oder weniger nichts mehr ins Militär investieren mussten, wo wir eben einerseits durch die Amerikaner geschützt waren, aber wo wir uns auch so ein bisschen als Insel der Glückseligen empfunden haben. Und ich glaube, diese Zeit, die neigt sich einfach dem Ende entgegen, wenn man sich anschaut, was China und Russland machen, aber auch im Hinblick letztendlich auf Klimawandel, auf Ressourcenkonflikte, auf Konflikte gegen oder um Wasser zum Beispiel, um Nahrungsmittel, Migrationsströme. Also ich glaube, die nächsten Jahrzehnte werden nicht unbedingt gemütlich. Und die Vorstellung, dass man letztendlich das alles komplett ohne Hardpower, also ohne Militär lösen kann oder dass man nur mit irgendwelchen Wirtschaftssanktionen auskommt, das ist einfach Blödsinn. Und selbst das, also wenn man sich jetzt anschaut, ne, die EU spricht jetzt davon, von den härtesten Sanktionen überhaupt und dann guckt man sich das mal im Detail an und da denkt man sich also, ja gut, da wird der Putin sich höchstwahrscheinlich Totlachen im Kreml, ne? Also das ist ja ein absoluter Witz, was da jetzt beschlossen wird. Also wenn das wirklich die Antwort ist vom Westen auf die russische Aggression, ja gut, dann gute Nacht letztendlich, weil also das ist ja einfach absolut gar nichts. Das Einzige, was auch nur ansatzweise vielleicht etwas, ein bisschen was bringen würde, wahrscheinlich auch eher auf lange Sicht, ist letztendlich der
Swift.
Ausschwift, genau, der Ausschluss von Swift und auch ein komplettes Embargo oder ein kompletter Importstopp von sämtlichen Energielieferungen, also Öl, Gas und so weiter und so fort, dass wir letztendlich von uns aus den Import aus Russland einstellen und dementsprechend Russland keine Devisen mehr von uns erhält. Damit, aber da sieht man ja schon, ne, auf was für einer oder was in was für einer dekadenten Haltung wir uns hier im Westen eigentlich befinden. Wir reden jetzt davon, dass wir Russland irgendwie oder ich glaube, Annalena Baerbock hat ja heute gesagt, unsere Sanktionen werden Russland ruinieren und so weiter. Also was ist das für ein Schwachsinn? Also das muss man ganz offen und klar mal so sagen. Also Russland wird das überhaupt nicht beeinflussen. Russland hat sich seit Jahren, seit 2014 eigentlich davor auch schon Richtung China orientiert. Die Sanktionen werden da einfach nichts auslösen. Russland hat die höchsten Cash-Reserven, über eine halbe Billionen in Dollar in Cash, in Gold angehäuft, um genau gegen solche Sanktionen gewappnet zu sein. Die Rohstoffe und alle anderen Sachen, die jetzt vielleicht davon betroffen werden, werden nach China exportiert. Umgekehrt werden Technologiegüter, die ja auch sanktioniert sind, eben auch aus China importiert. Und da ist man technologisch wahrscheinlich mindestens genauso gut wie mit westlichen Technologiegütern, vielleicht sogar noch besser aufgestellt. Also ja, das ist alles eine völlige Fantasiewelt, in der sich ja anscheinend auch immer noch die deutschen oder europäischen Politikerinnen und Politiker gerade begeben oder irgendwie unterwegs sind, so, ne? Und man ist einfach nicht
Ja,
bereit,
genau wie.
wenn man, also man ist noch nicht mal bereit, klar, okay, das kann ich verstehen, die Ukraine ist kein NATO-Land, also dass wir da jetzt militärisch eingreifen, das hat einfach überhaupt gar keinen Sinn und auch keine Aussicht auf Erfolg. Und dass man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt zumindest Waffen hinliefert, ist auch blödsinnig. Das hätte man viel, viel früher, wenn dann, machen müssen und vor allen Dingen dann auch ganz gezielt, nicht irgendwelche Schutzwesten und Stahlhelme, sondern letztendlich das, was die ukrainische Armee eben jetzt ja so schwach macht, nämlich eine komplett fehlende Luftabwehr zum Beispiel, eine effektive Luftabwehr. Das hätte man alle vor Jahren schon machen müssen. Jetzt ist sowieso alles zu spät, jetzt ist das Ding wie wahrscheinlich in wenigen Tagen durch, militärisch zumindest durch. Aber dass die Europäische Union jetzt eben noch nicht mal bereit ist und auch da ist wieder Deutschland der absolute Hauptbremser, eben SWIFT und Energieimporte etc. Ins Blickfeld zu nehmen, der Sanktionen, ja, das spricht schon wieder Bände. Also wir meinen es einfach nicht ernst.
Ja, weil du hast sagst, du sprichst richtig, glaube ich, diese dekadente Haltung an, ne? Weil einerseits sagt der Ursula von der Leyen, wir müssen jetzt bereit sein und wir sind bereit, Sanktionen einzuleiten, die uns auch wehtun. Aber genau das stimmt ja leider nicht, denn ein völliger Stopp der Energieimporte aus Russland. Also Deutschland ist jetzt zu 55% aktuell vom Import russischen Gases abhängig. Das würde ja Deutschland massiv wehtun, denn wir würden es ja ersetzen durch LNG, Liquid Natural Gas, unter anderem aus den USA. Und das wäre deutlich teuer. Ne? Da würden wir irgendwie 25-30% höhere Preise zahlen. Einmal, weil diese Lieferketten für diese Kapazitäten noch nicht stehen. Und andererseits, weil es ja auch grundsätzlich teurer ist, das mit Schiffen über die Weltmeere zu karren. Aber das ist genau das, was du ja meinst, Lasse. Das würde uns auch wehtun. Das würde uns im Portemonnaie wehtun. Und dafür sind wir anscheinend, in Klammern, noch, Klammer zu, nicht bereit. Und solange wir dazu nicht bereit sind, wird Putin uns auch nicht ernst nehmen. Also das ist das Einzige, was ihn so, denke ich mal, ein bisschen aus dem Konzept bringen würde. Gut, der hätte immer noch mit China einen riesen Abnehmer für seine Rohstoffreserven. Also was Putin zumindest gemacht hat, ist für einen Großteil der russischen Bevölkerung langfristig ganz klar nachteilig. Aber es hat jetzt erstmal kurzfristig sein Regime wieder gestärkt. Aber langfristig ist es für die russische Bevölkerung nachteilig. Die russische Bevölkerung wird auch weiterhin mit einem schweren, zumindest in der Breite der Bevölkerung, mit einem schweren Mangel an Wohlstand leben müssen, auf Jahrzehnte, wenn das System Putin sich so erhält, jahrzehntelang, wenn es sich so erhalten sollte. Und der ersetzt das aber, ne, mit so einer Art nationalistischem Identitäts- oder Selbstwertgefühl. Also das ist zumindest so, denke ich mal, so seine Idee. Ne? Er will so als Bewahrer der keine Ahnung, der sowjetischen Werte oder ne, so ein bisschen so ein Heim ins Reich holer. Gut, das war in einem anderen Weltkriegszusammenhang, dieses Zitat. Aber ne, er ist ja so, was die Ukraine angeht, so ein bisschen so ein Heim ins Reich holer. Und seine Befürworter werden das sicherlich so sehen. Aber man darf nicht vergessen, es gibt mit Sicherheit mehr als 25, 30 Millionen Russen, wenn nicht sogar mehr, die Putin abneigend und ein Teil davon sogar feindlich gegenüberstehen. Nur der unterdrückt, genau wie die Chinesen auch, die Opposition derart brutal, also die Opposition ja im Grunde vernichtet. Dass wir sozusagen nicht hoffen können, dass wir kurzfristig aus dem russischen Volk heraus sehen können, dass die Putin kurzfristig gefährlich werden können. Das leider nicht.
Ja, genau. Und ich glaube auch, die Sanktionen treffen leider dann auch immer die Falschen. Das ist auch, glaube ich, ein Trugschluss, den der Westen ja schon lange anhängt, dass Sanktionen gegen autoritäre Regime eigentlich nicht sonderlich effektiv sind, sondern sie treffen die Bevölkerung. Und wenn man jetzt einen demokratischen Staat sanktionieren würde, wie zum Beispiel Deutschland, dann hätte das wahrscheinlich schon recht schnell eine Wirkung, denn dann würde die jeweilige Regierung, die diese Sanktionen mit ihrem Handeln irgendwie ausgelöst hat, wahrscheinlich abgewählt, auf kurz oder lang. Bei einem autoritären Staat ist es anders, sondern da kann dieses Regime natürlich in der Regel nicht abgewählt werden und meistens ja auch eben nicht vertrieben werden, so einfach. Und die Elite, die profitiert mehr oder weniger eigentlich sogar fast noch von diesen Sanktionen, weil sie eben dann, das sieht man ja auch im Iran oder in Nordkorea zum Beispiel, die ja lange, lange Jahre, Jahrzehnte schon sanktioniert werden, Venezuela genauso. Also die Elite, die diesen Staat irgendwie führt, die ist von diesen Sanktionen kaum betroffen. Im Gegenteil, sie profitiert teilweise, weil sie eben das dann als Grundlage auch für ihre Korruption und für ihre korrupten Systeme da einsetzen kann, während der große Teil der Bevölkerung dann eben wirklich am Existenzminimum lebt oder zumindest wirtschaftlich sehr, sehr Schwierigkeiten hat. Und das Gleiche wird bei Russland wahrscheinlich auch so sein. Ne? Also selbst wenn jetzt solche harten Sanktionen wie SWIFT oder so kommen sollten, auch dann wird das primär eben die einfachen Russinnen und Russen treffen, weniger Putin und seine Elite. Und weil die eben lange und gut darauf vorbereitet ist. Und das ist auch so ein Denkfehler, glaube ich, den wir im Westen eben immer noch haben, dass wir immer versuchen, das mit Sanktionen zu lösen, weil wir ja auch militärisch weder den Willen noch überhaupt die Möglichkeiten haben, da irgendwas zu machen. Aber diese Politik ist eigentlich auch genauso gescheitert wie diese Politik Wandel durch Handel, in meinen Augen. Ich glaube, was wir wirklich, leider Gottes, ich bin ja auch kein großer Freund davon, aber ich glaube, was wir wirklich brauchen, ist wieder eine vernünftige und funktionierende militärische Abschreckung. Denn ich glaube, das Einzige, was diesen Konflikt hätte verhindern können, wäre eben, ja gut, im Fall der Ukraine jetzt wahrscheinlich dann sogar nur eine NATO-Mitgliedschaft oder so, oder zumindest eben eine wirklich wirksame militärische Abschreckung, die darin bestanden hätte, dass die NATO natürlich sehr viel besser militärisch da im Osten aufgestellt wäre und dass man die Ukraine dann wahrscheinlich schon vor Jahren und sehr systematisch aufgerüstet hätte und vor allen Dingen auch mit Luftabwehr und so weiter aufgerüstet hätte, dann, das wäre wahrscheinlich der einzige Weg gewesen, um so einen Angriff dann zu verhindern. Ich glaube, ansonsten kann man Ländern wie oder Leuten wie Putin und auch letztendlich Xi Jinping nicht groß drohen. Und ich befürchte letztendlich, dass Ukraine eigentlich jetzt nur so eine Art Vorgeplänkel ist und dass sich das Xi Jinping sehr genau angucken wird, auch die Reaktion des Westens vor allen Dingen, die ja wie erwartet sehr schwach ausfällt. Das, was wirklich, denke ich mal, in den nächsten Jahren zu einer großen Krise führen könnte, ist dann natürlich Taiwan, ne? Ich denke mal, das ist wirklich dann das große Ding.
Ja, das ist ja auch genau dieselbe Heim ins Reich holen Thematik, die Chinesen ja oder die Kommunistische Partei seit Bestehen von der Volksrepublik China und seit Bestehen des Staates Taiwan, beziehungsweise die Chinesen erkennen Taiwan ja gar nicht an als eigenen Staat, wie viele andere Länder auch nicht. Aber die Chinesen werden das, denke ich auch, dass die haben das weiterhin ganz klar als Ziel. Das ist eine der langfristigen Top-Prioritäten Chinas, Taiwan wieder der Volksrepublik China anzugliedern. Und da müssen wir uns bewusst sein, dass dann diesem, ja, auch, ich glaube, man kann das Wort durchaus bemühen, diesem großen Systemgegner China, dann eben die modernsten und größten Produktionsanlagen im Halbleiter- und im Chip-Bereich in die Hände fallen würden. Ne? Genauso muss man sicherlich auch nach Südkorea gucken, wie da die strategische Lage aussieht. Dort stehen auch hochmoderne Anlagen im Chip- und Halbleiterbereich. Also es sind, glaube ich, alles Dinge, die jetzt irgendwie der Westen irgendwie sich irgendwie konkret angehen muss. Ne? Also ich meine, das wäre von der wirtschaftlichen Power eine absolute Vollkatastrophe, wenn die Chinesen sich das einverleiben würden. Ne? Also die Chinesen unter Führung der Kommunistischen Partei. So.
Ja, ich glaube, es bleibt da gar nicht mehr so viel Zeit. Ne? Ich glaube, und das ist das Hauptproblem letztendlich auch der NATO. Jetzt sind die Amerikaner wieder durch die russische Aggression verstärkt in Europa gebunden, weil die Europäer es selbst nicht auf die Reihe kriegen, militärisch. Und gleichzeitig müssten sie aber eigentlich auch, um Taiwan und auch Südkorea zu sichern, im Pazifik sehr viel stärker Präsenz zeigen. Auch viel stärker noch, als sie es jetzt schon tun, um eben eine glaubhafte Abschreckung aufrechterhalten zu können. Und genau das ist eigentlich letztendlich das Kalkül von Putin und Xi Jinping. Ich denke mal nicht, dass die jetzt komplett offiziell zusammenarbeiten und da große Informationen austauschen, aber zumindest sind sie Brüder im Geiste und den Chinesen kommt es sehr gelegen, dass die Russen da jetzt in Europa für Aufregung sorgen, um dann vielleicht auch schneller als gedacht. Letztendlich, wer hätte, wie gesagt, gedacht, dass Putin da jetzt so ernst macht und auch so schnell und so entschieden und so entschlossen das Ganze angeht und die Ukraine ja im Handstreicher mehr oder weniger nimmt. Man darf jetzt nicht den Teufel nicht an die Wand nageln, aber also nach diesen ganzen Fehleinschätzungen, die wir jetzt in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben, würde ich zumindest nicht ausschließen wollen, dass eine Aggression gegenüber Taiwan und eine Invasion dort eher morgen als übermorgen stattfinden könnte. Ne? Also, weil die Chinesen wissen natürlich auch, also je länger sie warten, desto schwieriger wird es wahrscheinlich, Taiwan mit Gewalt einzunehmen. Auf der anderen Seite eine friedliche Lösung, das heißt also, dass Taiwan jetzt sich freiwillig da den Chinesen, von den Chinesen eingliedern lässt, wage ich eigentlich auch zu bezweifeln, das glaube ich nicht. Gerade wo sie ja gesehen haben, worin das endet, also an Hongkong war ja ein Paradebeispiel letztendlich, das war auch so ein bisschen, ne? Also letztendlich das, was die Krim eigentlich in 2014 jetzt als Blaupause, als Testballon für Putin in Sachen Ukraine gedient hat. Genau das Gleiche ist eigentlich in Anführungsstrichen Hongkong für Xi Jinping gewesen in Bezug auf Taiwan. Ne? Also letztendlich einfach ein Testballon. Wie weit kann ich gehen? Wie reagiert der Westen? Und man kann sagen, er hat gar nicht reagiert. Den Chinesen ist es sehr, sehr leicht gefallen, Hongkong oder die Demokratiebewegung in Hongkong zu zerschlagen und letztendlich das Ganze ein Land, zwei Systeme, dieses Abkommen letztendlich aus den Ende der 90er Jahren, von der Übergabe von Hongkong, von Großbritannien an China. Dieses ganze Gesetz, diese ganze Regelung wurde komplett abgewickelt, ohne dass der Westen auch nur den Hauch von Widerstand da geleistet hat. Ich meine, gut, dem Westen waren da die Hände gebunden, aber also zumindest irgendwelche Protestnoten oder wie auch immer, hätte man zumindest mal machen können. Noch nicht mal das kam eigentlich groß zustande. Von daher, also die Chinesen haben da eigentlich freie Hand und genau das Gleiche gilt höchstwahrscheinlich dann für Taiwan im schlimmsten Fall. Und das hätte, glaube ich, sehr viel gravierendere Auswirkungen auf die Weltwirtschaft als das, was jetzt in der Ukraine passiert.
Ja, ich glaube, wir müssen erkennen, dass wir uns alle gewaltig verarschen lassen. Und nochmal auf die Ukraine gezogen, da hat Putin uns alle im Westen hervorragend ausgekontert. Also natürlich gab es Stimmen im Westen, die da weniger naiv drüber nachgedacht haben, als unter anderem wir beide Lasse oder aber auch als unsere führenden RegierungspolitikerInnen. Nur ganz klar muss man rückblickend festhalten, und es ist ja wichtig, jetzt eine knallharte Analyse zu machen, dass diese ganzen Staatsbesuche und diese vermeintlichen Verhandlungen auf höchster Ebene, die dann im Kreml stattgefunden, auch mit Olaf Scholz, und wir haben ihn ja auch gelobt, dass er eine gute Figur gemacht hat, fand ich auch weiterhin, aber trotzdem muss man sehen, dass das letztlich, rückblickend ist immer einfach zu sehen, aber trotzdem müssen wir erkennen, das hat Putin einfach perfekt orchestriert, inszeniert und geschauspielert. Also der wusste ganz genau, als er da mit Olaf Scholz in der Pressekonferenz war, ha, du dummer Wichser, ich marschiere eh in ein paar Tagen ein. Geil, witzig, wie du hier dich zum Affen machst. Der hat sich halt innerlich totgelacht. Und das musste die knallharte Fehleranalyse sein. Lasse, du und ich, die sind genauso sozusagen auf Putin reingefallen. Wir hatten auch, haben wir nur ganz, ganz, ganz am Rande das als irgendwo mögliches Szenario, aber als extrem unwahrscheinliches Szenario gesehen, dieser Einmarsch in die komplette Ukraine. Aber es ist so gekommen, wir haben uns richtig verarschen lassen. Und in Bezug auf die Chinesen und Taiwan, Südkorea und auch das chinesische Agieren in Afrika, wir müssen es echt warm anziehen und müssen alle die rosarote Brille möglichst weit wegschließen oder zertreten. Und es klingt vielleicht mal so ein bisschen martialisch oder so, es klingt jetzt vielleicht wie so ein bisschen Nerven wegschmeißen, aber ich glaube ganz und gar nicht. Ich glaube, es geht jetzt wirklich darum, glasklar zu erkennen, dass diese repressiven Regime mit eindeutig diktatorischen Tendenzen, letztlich ist Putin ja ein Diktator, also wenn man sich mal sieht, dass er sogar im Ausland Oppositionelle vom Geheimdienst umringen lässt und umbringen lässt, ne, und die Chinesen gehen auch ganz nach dem Muster von General Sun Tzu, hat ja mal gesagt, töte das Hühnchen, um den Affen zu erschrecken, ne? Also Stichwort politische Morde, erstmal so die unwichtigeren Leute, die vielleicht in der Bevölkerung, in den Medien nicht so viel Aufmerksamkeit erregen, die abmurksen, um dann sozusagen die Bekannteren zu schrecken. Und wenn die Bekannteren, wieder jetzt auf Russland dann gemünzt, wie Nawalny, sich dann nicht schrecken lassen, dann eben die angehen, ne? Also wir müssen einfach komplett diese Naivitätsbrille, wir selber ja auch, zertreten und müssen jetzt erkennen, dass wir, es sind wieder Kriegszeiten und gerade auch im Hinblick auf Cybersicherheit, ich glaube, da haben wir in Deutschland absoluten Nachholbedarf. Ich glaube, da sind die Russen und die Chinesen viel weiter. Also wenn es darum ging, jetzt, angenommen, wir würden in der Cyberwelt leben, ne, wir reden ja immer wieder, es geht mehr Richtung Metaverse und so weiter, es wird alles digitaler, da hängen wir, glaube ich, in Deutschland extrem hinterher. Deswegen müssen wir diese Branchen auch unter militärstrategischen Gesichtspunkten stärken. Und ja.
Das ist vielleicht der einzige Lichtblick, Jonas, um jetzt mal einen kleinen Scherz hier einzubauen. Deutschland ist einfach so schlecht digitalisiert, so wenig digitalisiert, dass wir zumindest gegen Cyberangriffe eigentlich ganz gut gewappnet
sind. Genau,
haben.
Bei uns kann kein Virus unsere Faxgeräte kaputt machen, die in der Logistikbranche noch aktiv sind. So nämlich. Ha!
Ja, genau, bei uns läuft alles einfach noch mit. Auch die Stellwerke der Deutschen Bahn, ne, die kommen ja auch noch aus Kaiserszeiten, da legt man noch den Hebel um. Das heißt also, genau, auch richtig. Da die Kriegslogistik würde letztendlich davon völlig unberührt sein von Cyberangriffen der russischen Hacker. Wir könnten einfach noch ans Stellwerk gehen und da den Hebel manuell umlegen. Das ist natürlich auch eine tolle Sache.
Wir stellen die Weichen auf Sieg.
Ja, aber,
Mit der Hand. Mit Muskelschmalz.
Aber ja, Spaß beiseite. Also ich glaube schon und ich hoffe auch, dass endlich mal was passiert. Und ich, also letztendlich die letzten zwei, drei Jahre waren ja wirklich eine Offenbarung hier in Deutschland. Ne? Also Corona-Pandemie hat massiv die Mängel in der Digitalisierung, im Bildungswesen, im Gesundheitswesen an allen Ecken und Enden offenbart. Jetzt das, also wenn man sich anschaut, was in Deutschland eigentlich in den nächsten Jahren passieren muss, ist ja, ja keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Es muss so unglaublich viel gemacht, investiert, erneuert werden. Letztendlich auch, und das ist ja auch der andere Punkt, ne? Also einerseits klar, das Militär, die militärische Abschreckung muss ganz, ganz anders gedacht und aufgebaut werden, auch finanziert werden.
Wehrpflicht wieder rein, ne? Ja.
Ja, also ich würde die, also ja, also letztendlich, ich bin eigentlich schon lange Zeit generell jemand, der es unterstützen würde, wenn es ein gesellschaftliches Pflichtjahr für alle geben würde, für Männer und Frauen gleichermaßen. Und wo natürlich, klar, wo man die Möglichkeit hat, Wehrpflicht oder Wehrdienst bei der Bundeswehr abzuleisten, aber man kann auch zum Technischen Hilfswerk gehen, zur Feuerwehr, zur Polizei, zu Pflegediensten, Altenpflege, Bildungseinrichtungen, also letztendlich alle diese sozialen Berufe, gesellschaftlichen Berufe, die irgendwie einen gesellschaftlichen Mehrwert haben in verschiedensten Formen, dass man da wirklich, dass man sich da ein Jahr lang verpflichtend irgendwie engagieren muss. Und
auf jeden
das
Fall.
Würde, glaube ich, allen von uns gut tun. Wir haben ja beide noch gedient, glaube ich, ne, Jonas?
Ja,
zumindest
Zivildienst habe ich auch gemacht, 10 Monate damals.
Und letztendlich könnte man sogar so machen, dass man das einmal quasi zu Beginn des Berufslebens irgendwie im Alter von 18 bis 20 oder so macht und dann auch beim Ausstieg aus dem Berufsleben auch nochmal, dass man dann natürlich da nicht mehr zur Bundeswehr geht oder so, aber zumindest also Lebenserfahrung einfach weitergibt, ne? Keine Ahnung, als bevor man in die Rente geht, dass man da vielleicht auch noch ein halbes Jahr macht oder was, aber da kann man ja sicherlich auch noch viele Erfahrungen weitergeben an jüngere Generationen, dann wie gesagt in anderen Bereichen und davon würden, glaube ich, auch alle profitieren. Also weniger mal den Blick aufs Individuum richten und diesen ganzen Egoismus, der ja auch irgendwie unsere Gesellschaft befallen hat, wie ich finde, den mal wirklich so ein bisschen ad acta legen. Es muss beileibe nicht so weit gehen, dass jetzt wie in China oder Russland oder so das Kollektiv an oberste Stelle gerät und das Individuum gar nichts mehr zählt. Das ist auf gar keinen Fall. Ne? Aber ich glaube schon, dass wir irgendwie so auch so eine Art gesundes Mittelmaß wieder finden müssen, weil das andere Extrem, was wir fahren, maximal aufs Individuum gerichtet, maximal, ja, in vielen Bereichen ja leider auch wirklich in den Egoismus hineinreichen, das kann eben, glaube ich, auch nicht auf Dauer gesund sein für eine Gesellschaft. Und ja, von daher, so ein gesellschaftliches Pflicht dafür ist sicherlich sinnvoll. Und dann aber auch, und das ist, glaube ich, der andere Bereich, der uns jetzt ja schmerzlich auf die Füße fällt, einfach diese Energiewende viel, viel schneller voranbringen, unabhängiger werden von fossilen Energien allgemein und von russischen Öl- und Gasimporten im Speziellen. Gut, ich bin ja großer Fan und Freund von Robert Habeck. Ich hoffe, ich wünsche ihm noch viel Kraft für diese extreme Mammutaufgabe. Mal gucken, ob er das hinbekommt in den nächsten Jahren. Aber zumindest ist er eine deutlich bessere Besetzung als Peter Altmaier und diese ganzen Hyopies, die es davor gab. Mal gucken, was da rauskommt. Aber das ist letztendlich das andere große Thema. Ne? Also wie gesagt, wir müssen, und Energie ist ja nur das eine, auch Ressourcen, also Recycling, Energie sparen. Also wir müssen, auch das hat ja Corona gezeigt, wo diese Lieferketten, wie anfällig die sind. Wir müssen einfach wieder für Deutschland und auch natürlich auch für Europa insgesamt gucken, wie, dass wir unabhängiger werden von China vor allen Dingen.
Und ich glaube auch da
von Rohstoffimporten, von Energieimporten.
Genau. Und wir haben, glaube ich, auch eine sehr gute Basis dafür, das zu schaffen. Ne? Also wenn man sich mal anguckt, was Deutschland an hochmodernen Müllverbrennungsanlagen hat, wenn man
ja, noch besser wäre, wenn der ganze Müll recycelt wäre und komplett wieder in die Wirtschaft,
klar,
in den Kreislauf
klar,
reinkommt,
statt es komplett zu verbrennen. Ne? Aber ich sag mal, wir haben da dafür eine gute Basis in Deutschland. Ne? Wir müssen jetzt auch, sozusagen, es muss sich viel tun, es muss viel reformiert werden, aber das darf man nicht vergessen. Also wenn wir das nicht schaffen, so, dann kann auf jeden Fall nicht die Entschuldigung sein, dass wir dass daran lag, dass wir irgendwie einen schlechten Start gehabt hätten. Ganz im Gegenteil. Also wenn wir es nicht schaffen, dann dann wird es allein an uns gelegen haben. Wir können uns da nur selber schlagen. So, also das meine ich ernst, auch wenn sich das ein bisschen lustig anhört, aber wir können uns da wirklich nur selber schlagen. Und ich hoffe auch, dass diese ganzen föderalen Strukturen, wo leider viel dann irgendwie zerredet wird, in faulen Kompromissen irgendwie aufgeht. Ja, Thomas de Maizière, von dem ich sicherlich kein Fan bin, hat ja aber vor einigen Monaten ein Buch rausgebracht zu einer großen Staatsreform. Und grundsätzlich bin ich auch dieser Meinung, du ja auch, dass es eigentlich einer umfangreichen Staatsreform Bedarf, vielleicht nicht genauso, wie sich das Thomas de Maizière vorstellt, aber sicherlich auch in Teilen so. Und was man sicherlich dem Thomas de Maizière zugestehen muss, auch als Nicht-Fan, ist, dass er natürlich diesen ganzen innenpolitischen Apparatschik bestens kennt, teilweise auch bestens für sich genutzt hat, für seine teilweise seltsamen Zwecke, Stichwort Sachsensumpf-Affäre. Ja, also da ist da vielleicht auch nicht die ganz reinste Weste, aber mit Sicherheit hat de Maizière da eine sehr tiefe Kenntnis, die über deine und meine natürlich sowas von hinausgeht, und deswegen werde ich mir dieses Buch auch kaufen und lesen, und ich glaube, dass das durchaus ein konstruktiver Beitrag ist zu einer nötigen Staatsreform, und ich hoffe, dass das kommen wird. Und Stichwort Energiesicherheit, Lasse, und dann können wir für diese Folge zumindest das Thema vielleicht Ukraine oder Bedrohung durch Putin-Regime erstmal ad acta legen. Ist nämlich, dass wir ja noch drei AKW, drei Atommeiler am Laufen haben, nämlich Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim. Und die würden jetzt eigentlich zum 31.12. diesen Jahres auslaufen und vom Netz gehen. Und ich glaube, aufgrund der aktuellen massiven Bedrohungslage, sowohl militärisch als auch aus Energieversorgungsgesichtspunkten, ist es jetzt, glaube ich, einfach nötig, diese drei AKW für mindestens 7 bis 10 Jahre zu verlängern. Und dass die frühestens 2029 vom Netz gehen.
Ja, hätte ich nicht gedacht, dass ich das dem mal zustimmen würde, so eine Aussage, aber ja, bin ich eigentlich genau der gleichen Meinung. Letztendlich auch das Brockdorf ist, glaube ich, gerade vom Netz gegangen, jetzt Ende des Jahres, ne? Letztendlich können wir das eigentlich auch noch weiterlaufen lassen. Das sind, wie gesagt, 4 tiptop in Schuss stehende AKWs, die man sicherlich durchaus länger laufen lassen könnte, um vor allen Dingen den Kohleausstieg eigentlich vielleicht noch zu beschleunigen. Ich würde es, glaube ich, wie gesagt, vor allen Dingen so nutzen, dass man dann guckt, dass man schneller aus der Kohlekraft aussteigt, um vor allen Dingen in Sachen Klimaschutz vorankommt, und dass man die AKWs zumindest länger laufen lässt. Ich glaube, das ist insgesamt ist der Atomausstieg nach wie vor, davon bin ich überzeugt, eigentlich richtig. Aber er kommt wahrscheinlich zu früh, weil man vor allen Dingen, wie gesagt, damit erreicht, dass jetzt viel, viel mehr Kohle verbrannt wird, als das eigentlich nötig wäre. Und in so einer Situation, wie wir sie jetzt gerade haben, natürlich mit der Energieknappheit insgesamt, ist das natürlich generell ein schlechtes Timing einfach. Das hätte man jetzt 2011 oder wann Fukushima war, wann der zweite Atomausstieg beschlossen wurde, natürlich nicht vorausahnen können. Aber insgesamt, glaube ich, gehört es auch zur Politik dazu, oder einer klugen Politik, dass man eben auch auf aktuelle Herausforderungen reagiert und vielleicht auch eine Politik, die oder einen eingeschlagenen Weg zumindest ein Stück weit korrigiert. Es geht nicht darum, glaube ich, jetzt neue Atomkraftwerke zu bauen, zu planen etc. Das ist meines Erachtens völlig bescheuert, weil das auch jetzt immer noch sehr, sehr teuer und sehr kostspielig ist und natürlich auch mit vor allen Dingen mit Endlagerrisiken und so weiter verbunden ist und bleibt. Aber die bestehenden AKW könnte man durchaus etwas länger laufen lassen, ja, vielleicht. Ja.
Genau, und Lasse, du hast völlig recht. Es ist ja gar nicht schlimm, wenn man sich irrt. Also wir haben uns jetzt ja alle leider massivst geirrt, und wir spüren jetzt alle diese Schmerzen. Vor allem die ukrainische Bevölkerung spürt diese Schmerzen jetzt leider. Aber für gute BergsteigerInnen zeichnen sie ja auch dadurch aus, dass sie erkennen, wenn sie sich auf einer falschen oder zu riskanten Route bewegen oder dass das Wetter einfach so schlecht ist und dass sie umdrehen. Und da kann auch mal eine 180-Grad-Wende geschehen. Und ich glaube, dieses Bild ist richtig, auch für die aktuelle Situation. Ich stimme dir vollkommen zu, dass man da in der Politik irgendwie auch natürlich auch flexibel sein muss und auf aktuelle Situation reagieren muss, aber dann eben konsequent. Und ich glaube, das ist jetzt einfach wichtig, dass wir das konsequent tun. Ich bin mal gespannt, ob diese drei AKW länger am Netz bleiben mit den Grünen in der Regierung. Andererseits hat ja auch Greta, glaube ich, vor 3,5 Monaten mal eine vielbeachtete Rede gehalten, in der sie da Atomkraft eine längere sozusagen Halbwertszeit zugestanden hat, als viele erwartet hätten, ne? Einfach weil die CO2-Emissionen da irgendwie geringer sind als bei der Kohle zum Beispiel.
Ja, eben. Also vor allen Dingen, wie gesagt, für bestehende AKW. Also wie gesagt, der Neubau zum Beispiel von AKW ist natürlich auch extrem klimaschädlich, ne? Also so ein AKW überhaupt erstmal ins Netz zu bringen, ist natürlich nicht nur unfassbar teuer und aufwendig, sondern natürlich auch krass klimaschädlich. Aber die eh schon da sind, die laufen, die in guten Schuss sind, die man eigentlich auch abgeschrieben hat schon, wo man dann natürlich noch ein bisschen was investieren muss, um das Ding am Laufen zu halten, und natürlich auch die Rohstoffkosten fürs Uran hat und so weiter. Aber Ja, das wäre wahrscheinlich, der Trade-off wäre da wahrscheinlich ganz gut eigentlich. Das wäre eigentlich letztendlich eine ganz gute Kosten-Nutzen-Rechnung. Na, mal gucken. Schwieriges Thema. Wir können generell vielleicht nochmal auf ein, zwei Fragen aus der Community eingehen, in Bezug auf Rohstoffe nämlich. Hat der Peter eine Frage gestellt, ob es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt unserer Ansicht nach noch sinnvoll ist, da noch einzusteigen und wenn ja, wie wir generell in Rohstoffe investieren würden. Jonas, deine Einschätzung dazu?
Ja, also Rohstoffe grundsätzlich, das hat ja auch Lasse immer mal wieder gut beschrieben, sind ja ein extrem zyklisches Geschäft. Und die Frage ist halt immer bei so einem Zyklus, an welcher Stelle des Zyklus stehen wir da jetzt. Ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt Sinn macht, breit in Rohstoffe zu investieren. Also ich will sagen, zum jetzigen Zeitpunkt jetzt mit einem größeren Einmalinvest, beispielsweise in einen breiteren Rohstoffkorb, Rohstoff-ETC oder Rohstoff-ETF mit Rohstoffunternehmen zu gehen, weil die Sachen einfach schon teilweise extrem ja, schon gut, ist immer eine Frage der Perspektive. Letztlich, was die Produzentenpreise und Konsumentenpreise angeht, natürlich schlecht, ist es schlecht, dass die Kurse von Rohstoffen teilweise schon krass stark performt haben gegenüber Fiat-Währungen.
Jonas, bitte nicht auf den Tisch da hauen. Das hört man sehr gut, sehr stark.
Ach so, ich hau eigentlich gerade auf gar keinen Tisch, aber
Achso, aber irgendwie hört man ständig irgendwie so ein
zum Klopfen.
Ja.
Ach so, Mist, ja, hier ist, okay, ich sitze hier gerade neben irgendwie einer Waschmaschine, die hier in Gang
Okay.
gesetzt wurde. Vielleicht setze ich mich mal woanders hin. Also ich habe ja, oder wir haben ja Musterdepot beispielsweise Aurubis und Salzgitter. Und klar, Salzgitter ist traditionell im Stahlkonzern mit hochwertigen Stahlprodukten, aber eben auch hat eben auch einen großen Anteil an Aurubis. Aurubis ist da die größte Kupferhütte der Welt mit Sitz in Hamburg. Ich bin für Kupfer weiterhin sehr sehr bullisch, was auch die mittel- bis langfristige Perspektive angeht. Öl muss ich zum Beispiel sagen, bin ich mittelfristig auf jeden Fall bearish. Da rechne ich eigentlich mit Kursen eher so Richtung 75 Dollar. Deswegen würde ich jetzt zum Beispiel nicht long in Öl gehen. Auch Gold ist so eine Sache, ne? Die Fragen kommen jetzt ja auch berechtigterweise. Was ist denn mit Gold? Ist auch ganz normal und irgendwie logisch, aber trotzdem ein bisschen verspätet, wenn das in solchen Kriegseskalationszeiten kommt. Also Gold als sicherer Hafen oder vermeintlich sicherer Hafen, als vermeintlicher Inflationsschutz. Man muss aber sagen, dass das Gold in den letzten Jahren eben nicht wirklich ein guter Inflationsschutz war. Es ist trotzdem immer noch das wichtigste Wertbewahrungsmittel der meisten Investoren. Nichtsdestotrotz sehe ich das auch mit dem Aufkommen von Krypto so. Das ist eine These, dass Gold weiter an Bedeutung verlieren wird. Also wir haben ja selber auch im Musterdepot Goldminenaktien, wie zum Beispiel Barrick Gold. Und das hat sich jetzt in dieser Phase auch als was Gutes gezeigt, ne? Also das hat unser Depot ganz klar stabilisiert. Und wir haben Barrick Gold ja auch schon lange, lange Zeit drin. Als Goldminenaktie. Wenn ihr unser Musterdepot abonniert habt, dann geht gerne mal in den Rohstoffbereich. Also da sind ja einige Aktien drin, auch Outokumpu aus Finnland und Newmont aus den USA, um jetzt hier nochmal zwei weitere zu nennen, ne? Und nur weil ich sage, dass sozusagen die Bedeutung von Gold als Store of Value abgenommen hat und weiter abnehmen wird, heißt das ja nicht, dass es trotzdem noch eine sehr hohe Bedeutung aktuell und auch noch die nächsten 10 Jahre haben wird. Aber wir versuchen ja dann sozusagen das Musterdepot so abzubilden, dass es einerseits breit gestreut ist und andererseits aber auch gewisse Zukunftsthemen sozusagen berücksichtigt, um eben die Wachstumsperformance mitzunehmen. Andererseits aber auch, um gerade wie in diesen Phasen irgendwie stabil zu sein, eben auch sozusagen Old School oder Old Industry Werte drin zu haben. Und das hat unser Musterdepot natürlich einerseits Performance gekostet die letzten 3, 4 Jahre, weil wir eben nicht und zu keiner Zeit beispielsweise einen Anteil von 70, 80% in Tech hatten, sondern auch immer einen relativ hohen Anteil auch in Industrie hatten, in klassischer Industrie, auch in Finanzen immer einen Teil hatten. Klar war Tech immer mal auch übergewichtet, gerade als die Kurse so stark gestiegen sind. Aber wenn man jetzt sozusagen die letzten 4 Monate weglassen würde, dann hat jetzt zum Beispiel unser Musterdepot schlechter performt als ein reines Tech-Depot. Aber wenn man jetzt sozusagen heute guckt, mit den letzten 4 Monaten, ist das Musterdepot eben sehr gut. Also jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt, das kennt man ja ein bisschen von mir, teilweise mich auch verloren in meinen Verschwurbelungen. Aber ich will sagen, Rohstoffe, meiner Meinung nach, sollte man jetzt, einen Stockpicking-Ansatz fahren. Ich, ja, No Financial Advice, oder wir finden Kupfer weiterhin interessant. Ja, und wenn euch das irgendwie ganz konkret interessiert, welche Werte wir da noch im Musterdepot investiert sind und auch privat zum großen Teil investiert sind, dann abonniert gerne mal das Musterdepot. Über die Website könnt ihr das machen von uns, promilleprozente.de. Und wenn ihr das Musterdepot abonniert habt und vielleicht da schon länger nicht mehr reingeguckt habt, passiert ja auch manchmal, geht da wirklich mal jeden Reiter durch und schaut euch das an. Und da wird man dann sehen, dass es dann einen schönen Überblick gibt. Lasse, wie siehst du es bei Rohstoffen? Ich meine, man kann ja auch noch Silber nennen, ne? Silber hat auch profitiert von den schlimmen Entwicklungen der letzten 4 bis 6 Wochen. Ich weiß nicht, Kobalt und sowas ist auch weiter natürlich knapp. Aber wie gesagt, ich scheue mich da wirklich gerade. Ich habe einen Rohstoff-ETF und der ist ja auch bei uns im Musterdepot in der Rubrik ETF, in dem Reiter ETF mit aufgeführt, von iShares einer. Ich bin auch investiert, persönlich auch, macht halt aber einen relativ kleinen Anteil irgendwie aus, vielleicht von, weiß ich nicht, sind 6-7% in meinem persönlichen Portfolio. Und ich stand jetzt, ne, weil ja die Rohstofffrage aus der Community kam, lege ich jetzt nicht noch weitere irgendwie 3.000-4.000 Euro da rein, weil ich das in der Breite gerade nicht sehe, zumindest nicht kurzfristig.
Ja, ich würde es auch, wie gesagt, langfristig ist es eine vernünftige Beimischung. Man muss sich immer darüber im Klar sein, wie gesagt, dass es unter Aspekten der Nachhaltigkeit generell sowohl Rohstoff-ETFs als auch einzelne Rohstoffe natürlich nicht in Frage kommen, wenn einem das wichtig ist, ESG und so weiter, dann kann man das Segment schon mal komplett abhaken. Wenn einem das nicht so wichtig oder zumindest man darüber hinweg sieht, dann empfiehlt sich meines Erachtens 5% Depotbeimischung, dauerhaft einfach, vielleicht auch unabhängig von diesen ganzen Zyklen oder von Einzeltiteln, sondern letztendlich am besten 5% über so ein breit gestreutes ETF, was eben verschiedenste Unternehmen covert, die in verschiedenen Rohstoffen auch aktiv sind. Eben ja nicht nur Metalle, sondern ja auch landwirtschaftliche Güter und Düngemittel und so weiter und so fort. Wir im Musterdepot haben ja, wie gesagt, noch Einzelwerte mit drin, die wir dann aber sicherlich auch, oder wo wir zumindest versuchen, diese Zyklen auch so ein bisschen mitzunehmen. Das heißt also, ja, die haben wir jetzt lange Zeit schon drin, die sind natürlich sehr gut gelaufen oft. Da könnte man aber sicherlich auch hier und da dann mal über Gewinnmitnahmen mit oder nachdenken. Diese Zyklen dauern eben ja auch nicht ewig. Aber ja, maximal 5% Depotbeimischung und auch da, wie immer.
Oha, da bin ich ja mit 6-7% über deinen 5%. Aber klar, ist immer eine persönliche Ansicht.
Ja, ne? Genau. Keine Ahnung, ne? Muss jeder selbst für sich wissen. Aber also das ist meine Herangehensweise und dann eigentlich auch eher über einen ETF als den Stockpicking-Ansatz, auch wenn der jetzt natürlich aktuell vielleicht gar nicht so schlecht war. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, Rohstoffe performen seit 2020, seit 2 Jahren schon sehr, sehr gut. Wer weiß, wie lange die Rallye da noch weitergeht. Und gerade bei Gold und Silber wäre ich sehr skeptisch. Also ich glaube, wenn jetzt die Unsicherheit auch in Bezug auf die Ukraine abnimmt, und die wird wahrscheinlich recht schnell abnehmen, weil der militärische Teil zumindest dieses Konflikts wahrscheinlich ja einigermaßen schnell beendet sein wird, hoffentlich auch, dann wird es auch bei Gold und Silber erstmal wieder einen Einbruch geben. Davon gehe ich zumindest mal aus. Ne?
Ja, genau. Und deswegen haben wir auch alle, die das Musterdepot abonniert haben, guckt da unbedingt rein in die Rohstoffseiten. Da haben wir 2-3 Anpassungen bei Stop-Loss nach oben hin vorgenommen, weil ja die Kurse nach oben gegangen sind. Wir haben jetzt da die Stop-Loss-Kurse mit nach oben gezogen bei 2-3 Werten. Guckt da unbedingt rein.
Ja, dann abschließend vielleicht noch kurz auf den Gesamtmarkt schauend. Letztendlich, die Korrektur dauert ja nun schon seit Anfang des Jahres eigentlich. Hatten am 24. Januar ja an den meisten Indizes eigentlich ein prägnantes Tief mit hohem Volumen. Man wartet ja immer so auf so einen Tag, wo dann mehr oder weniger die sogenannte Kapitulation stattfindet, also wo nochmal so ein richtiger so ein Auswaschungsprozess stattfindet, wo es richtig, richtig nach unten geht und das dann aber dann auch erstmal das temporäre Tief zumindest markiert. Das war in dem Fall dann doch nicht gegeben, also dieses temporäre Januar-Tief wurde dann doch eben in der vergangenen oder in der noch laufenden, jetzt vergangenen Woche nach unten hin durchbrochen, natürlich durch die aktuellen News aus der Ukraine, aber man muss sagen, jetzt am Donnerstag, wir nehmen den Podcast hier am Freitagnachmittag, 25.02. auf, gestern, also am Donnerstag, ging ja die richtige Invasion dann los, da war es dann nochmal ordentlich auf der Unterseite natürlich alles weggerutscht, aber da sah man schon einen ordentlichen Reversal, also auch da ein massiver Intraday-Reversal wieder im Nasdaq zum Beispiel, über 7% vom Tief bis zum Hoch, über 900 Punkte, Wahnsinn, das ist letztendlich auch wieder ein Zeichen für die extrem hohe Volatilität aktuell und ich gehe, wie gesagt, jetzt zumindest kurzfristig, in den nächsten Wochen, wahrscheinlich auch wieder von einer Gegenbewegung aus, von eher steigenden Kursen, vor allen Dingen glaube ich auch, weil die Ukraine-Krise dazu führen wird, dass die Notenbank auf ihrer Märztagung in den USA eben nicht die Zinsen gleich um 50 Basispunkte, also um 0,5% anheben wird, sondern höchstwahrscheinlich nur um 0,25%, dass die Zinsschritte langsamer kommen. Das wird wahrscheinlich vor allen Dingen eben Tech-Aktien oder den Nasdaq jetzt in kürzeren Zeitraum ein bisschen nach oben helfen. Und nichtsdestotrotz bleibe ich aber bei der Einschätzung, dass wir im Laufe des Jahres neue Tiefs dann nochmal sehen werden, vor allen Dingen vielleicht im zweiten Jahr, in der zweiten Jahreshälfte, wenn es eben auch Wachstumseinbußen geben könnte bei dem Gewinnwachstum der Unternehmen, wenn vielleicht sogar die USA zum Jahresende hin in eine Rezession rutschen könnte. Das signalisieren gerade so ein bisschen die Zinskurven der kurzfristigen und der langfristigen US-Staatsanleihen, die sich immer näher annähern und so weiter. Also von daher, ich würde auf jeden Fall definitiv nach wie vor nicht davon ausgehen, dass wir jetzt eine nahtlose Anknüpfung wieder an den Bullenmarkt haben werden und dass wir in Kürze neue Allzeithochs sehen werden und so weiter. Also das wird alles nicht passieren in meinen Augen. Wir werden jetzt sicherlich mal wieder ein paar Wochen des Durchschnaufens sehen, hoffentlich vielleicht auch mal wieder steigende Kurse. Und dann könnte es aber durchaus wieder nach unten gehen. Es wird auf jeden Fall ein sehr schwieriges und herausforderndes Börsenjahr und die Ukraine-Krise, die hat das Ganze jetzt nicht unbedingt leichter gemacht.
Nee, genau. Aber die Sparpläne einfach weiterlaufen lassen, da nicht die Nerven wegschmeißen.
Das ist eigentlich das Beste, was man zurzeit machen kann. Also wie gesagt, bleibt an der Seitenlinie, lasst eure Sparpläne einfach laufen, macht am besten gar keine Einzelinvestments oder wie gesagt nur ganz gezielt, ne, an so richtigen Dip-Tagen, wo es richtig mal massiv runtergeht, kann man sicherlich die eine oder andere Qualitätsaktie dann natürlich mal günstig auch mit einem Einzelinvestment aufsammeln. Ansonsten, wie gesagt, wenn die Sparpläne weiterlaufen.
Premium-Service des Musterdepots bei Pomelo Prozente buchen. Also, ja. Ich meine, klar, verdienen wir dann ein bisschen Kohle mit, aber es ist ja, finde ich, wirklich nicht viel. Es ist preiswert.
Und hält den Podcast hier am Laufen, das ist ja das primäre Ziel. Ja. Ne? Also,
ja. Ne, ich finde aber, das ist auch immer wieder eher so eine Feuertaufe, ne? Zu sehen, wie schlicht man sich denn selber in solchen Phasen. Ne? Also jeder Dulli, sogar wir persönlich, haben irgendwie viel mit Tech gewinnen können die letzten Jahre und auch mit Krypto. Aber das finde ich ist einfach sehr schön zu sehen mit unserem Musterdepot. Lasse, dass sich das wirklich in so einer derart, und das ist eine ohne Scheiß, wir haben aktuell seit einigen Wochen eine extrem schwierige Marktphase. Und es zeigt sich da einfach bei dem Depot, dass das einfach sehr solide aufgestellt ist. Also das ist, ich bin da richtig glücklich drüber, wenn ich ins Musterdepot schaue, da muss ich ehrlich sagen.
Das ist schön. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass du so glücklich bist, Jonas, dass du nach wie vor in Mexiko weilst und einfach aus der Ferne guter Dinge bist. Mal gucken, bald bist du ja wieder zurück in Deutschland, dann wird die Stimmung sicherlich auch ein bisschen wieder kippen bei dir. Aber genieß die letzten Tage und ich würde sagen, damit schließen wir den Podcast.
Oh mein Gott, ich knall mir sofort ein paar Mezcals.
Ja, genau. Genieß das Leben.
Ein paar Mezcalitas.
Und genieß die Stimmung, genieß die Sonne und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Muchas gracias. Lasse. Hasta luego.
Bis dann. Ciao, ciao, Jonas.
Hasta luego. Ciao. Imagine there's no heaven. It's easy if
I hope someday